dann freue ich mich zur nächsten Ausgabe vom Interview zum Kita-Revolutionskongress Begegnung auf Augenhöhe und ich freue mich auf das Gespräch mit Kirstin Timmer. Hallo, liebe Kirstin.
Hi, Andreas.
Genau, die Kirsten, die war ganz spannend und interessant für mich, weil sie ganz viele Bereiche abdeckt. Sie kommt aus der Psychologie und hat eigene Praxis. Ja, du hast eine Schule mitgegründet, aber das musst du uns eh gleich nochmal genauer erklären, wie das da zusammenhängt und was da genau deine Rolle war. Auch mit Kindergarten, du coachst Eltern und Führungskräfte. Genau, also eigentlich ein Riesenpotpourri, was uns hoffentlich heute ganz fruchtbar neue Erkenntnisse bringt für alle, die Fragen haben, wie können wir mit Kindern möglicherweise anders umgehen, um auch einen Nutzen für uns alle oder für alle Beteiligten zu haben und um ein schönes Miteinander auch zu kreieren. Genau, jetzt sind wir mittendrin, aber vielleicht magst du noch mal kurz ergänzen, so die einzelnen Punkte, die vielleicht auch so für heute spannend sind.
Genau, also ich glaube, du hast alles Wichtige gesagt. Was ich im Laufe der letzten Jahre begonnen habe, ist mich auch zu spezialisieren auf Entwicklungstraumaarbeit. Und das ist auch eine ganz spannende Stelle, wo wir vielleicht heute im Interview sehen werden, warum diese Entwicklungstraumata oder Bindungstraumata auch sehr wichtig sind für unsere Arbeit. Also in meiner eigenen Praxis, also das ist die Arbeit nach NARM. Und ich wollte das einfach einbringen, damit der Kontext auch ersichtlich wird. Der prägt mich auf jeden Fall sehr stark mit. Und genau, die Plattform für bewusste Elternschaft, Transparence, wo wir eben Elterntraining machen, Coachings und auch für Begleitpersonen oder Lehrpersonen.
Da können wir gleich mal einsteigen. NARM, was verbirgt sich dahinter? Das scheint eine Abkürzung zu sein. NARM.
Genau. Das heißt Neuroaffective Relational Model, also ein neuroaffektives Beziehungsmodell. Das ist eine Weiterentwicklung von der SE-Arbeit, Somatic Experience. Und hat der Doktor, oder ich weiß gar nicht, ob er Doktor ist, der Doktor, glaube ich, Larry Heller, weiterentwickelt. Und da geht es einfach um. Nicht nur um, also da geht es eigentlich um die Stellen in der Entwicklung der Bindung, wo Dinge nicht so gelaufen, nicht geeignet gelaufen sind für uns und was dann daraus heraus für, was uns dann später eigentlich im Leben im Wege steht, um in Verbindung oder Beziehung zu sein. Und auch dann mit unseren Kindern oder in der Arbeit mit Kindern.
Vielleicht können wir da auch direkt einsteigen. Also da geht sozusagen davon aus, ja, dass da, wo irgendwas schiefgelaufen ist, du hast jetzt Bindung genannt, das kann ja, vielleicht können wir mal kurz so sammeln, was sozusagen so für Zeitpunkte im Leben eines jungen Menschen so die prägenden sind, wo was schieflaufen kann. Also mir fällt zum Beispiel spontan die Eingewöhnung im Kindergarten ein, aber ich denke, es geht schon viel früher los.
Absolut, absolut. Ja, also es geht natürlich schon vorgeburtlich los und die in den Entwicklungstraumata und sagen wir sozusagen die erste Überlebensstruktur, die Kontaktüberlebensstruktur, wo es um wirklich physischen, primären Kontakt geht und das beginnt schon intrauterin. Und dann die ersten 6, 7 Monate, wo es eigentlich um ganz tiefes Bedürfnis nach Kontakt geht, nach körperlichem Kontakt.
Noch
Und
im Mutterleib quasi.
genau. Und da können halt auch schon Ereignisse passieren oder natürlich auch während der Geburt oder auch die ersten 6 Monate, dass einfach das Kind, also das entweder braucht es irgendwie eine, also ist das Kind vielleicht weg von den Eltern aus irgendwelchen Gründen. Oder es ist einfach so, dass Mama und Papa irgendwie nicht richtig da sind, weil sie irgendwie selber ihre eigenen Themen mitbringen. Also dass das Kind einfach spürt, dass die Eltern zum Beispiel sehr gestresst sind und gar nicht richtig anwesend sein können. Und das ist sozusagen so die erste heiße Stelle, die Kontaktüberlebensstruktur. Das unterscheidet sich ein bisschen zu den Schocktrauma, die Entwicklungstraumata. Das ist dann mehr so ein, so, da geht es eigentlich immer um die Angst, die Bindung zu verlieren. Und bei den Schocktraumata geht es eher um plötzliche Ereignisse, die natürlich auch bei einem Kind passieren können. Aber bei den Entwicklungstraumata sprechen wir von dieser tiefen Angst, die Bindung zu verlieren. Und das ist in dieser ersten Zeit einfach der Kontakt, also wirklich auch der physische Kontakt und diese Sicherheit zu spüren, dass da jemand da ist.
Genau. Hat das was, könnte ich mir jetzt vorstellen, direkt mit dem Urvertrauen zu tun, was sich dann ausbildet oder eben schlechter ausbildet, wenn es nicht so viel Kontakt vielleicht gibt zu den Eltern?
Ja, also das ist auf jeden Fall so eine Stelle, wenn das jetzt nicht geeignet läuft oder da viele Unterbrechungen gibt, dass das Kind, also ich weiß nicht, wie tief du jetzt da rein bist, weil das ist wirklich ein Riesengebiet, aber um es ganz einfach zu machen, wenn das nicht erfüllt ist, dann entsteht einfach eine Riesenangst, dass, wenn diese Bindung nicht da ist und das Kind beginnt dann zu protestieren, sich zu melden mit seinen Bedürfnissen, mit seinem Willen. Und wenn dann diese Protestenergie, die dann auch manchmal richtig in Rage, also in eine echte Wut, also ein gesundes Melden, wenn das dann nicht beantwortet wird auf eine Art und Weise, die adäquat ist, dass jemand präsent ist, ja, manchmal, dann ist das irgendwann der Zeitpunkt, wo das Kind in so eine Reaktion geht, dass es, wenn das nicht beantwortet wird, dass es so überwältigend ist, dass es gesplittet wird, dass es wie so ein Split gibt, wo dann diese Energie, die irgendwie sagt, es ist hier was falsch, ich brauche was, sich gegen das Kind beginnt zu richten und das Kind beginnt irgendwie energetisch oder neuroaffektiv zu glauben, dass mit ihm selber was nicht in Ordnung ist. Weil es kann nicht die Bindung so weit in Frage stellen, weil es davon so abhängig ist. Also beginnt da wie so ein Prozess, den wir dann in den Entwicklungstraumata toxische Scham nennen, wo die Energie dann gegen uns selber gerichtet wird. Dass wir gerade bei diesen ganz frühen ungeeigneten Erfahrungen glauben, mit uns ist grundsätzlich was nicht in Ordnung. Und wenn diese Identitätsbildung führt dann auch dazu, dass wir sehr aktiviert sind an der Stelle, wenn wir das glauben. Also das ist ein biopsychologischer Prozess, das ist nicht nur einfach ein Gedanke. Und das schützt uns dann davor, dieser Gedanke, dass mit uns was nicht in Ordnung ist, dass wir die Bindungsbeziehung schützen können, dass wir diese Sicherheit halten können. Weil wir können als Kinder nicht sagen, ja, Mama und Papa haben gerade ein Problem, die können gerade nicht mit uns sein, wir sind in Ordnung, sondern wir müssen eigentlich immer davon ausgehen, dass mit uns was nicht in Ordnung ist, damit wir diese Sicherheit der Bindung einfach aufrechterhalten können. Das ist wie Leben. Also ohne Bindung kannst du nicht leben.
Ich überlege gerade sozusagen, um vielleicht mal den Transfer zu wagen oder zu suchen, weil jetzt schauen ja, es schauen schon auch viele Eltern hoffentlich zu und natürlich aber auch Erzieher. Wobei beide Aspekte garantiert spannend sind, weil wenn beide ein Verständnis voneinander haben und von Situationen und Herausforderungen, die im Kindergarten und die im Elternhaus da sind einfach, dann fällt sich einfach auch die Arbeit insgesamt leichter. Was jetzt so meine Frage ist, zum Beispiel, du hast ja so von dieser so Wutenergie eigentlich, so habe ich es verstanden, gesprochen. Ne? Also irgendwie die Kinder suchen Bindung, in irgendeiner Form kriegen die das nicht zurück und dann kann sich das in einer Wut äußern, die, ja, Rage hast du gesagt, ne? Und jetzt stelle ich mir quasi das Kind, vielleicht schon ein bisschen älter, in der Krippe oder im Kindergarten vor. Wie sich das sozusagen vielleicht äußern kann und möglicherweise auch, was dann, also, oder ja, vielleicht wie Erzieher das möglicherweise unterscheiden können von anderen Wutsituationen, falls es überhaupt möglich ist, und was sie dann in der Situation vielleicht auch geben können, um das ein Stück weit zu befriedigen, dieses Bedürfnis, was da ja ganz offenbar ist.
Ja, genau. Also es ist jetzt natürlich schon sehr eine komplexe Frage.
Entschuldigung. Ja, ich weiß. Wir nähern uns langsam.
Aber es ist eine wichtige Frage natürlich, weil ich glaube, es ist eine essentielle Frage, weil das Thema Wut immer wieder sehr viele oder starke Gefühle von Kindern immer wieder auch viele Fragen bei uns auslöst, bei uns Erwachsenen. Und ja, also ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass das eine ist einfach, wenn wirklich sozusagen Entwicklungstraumata passieren, also wenn ein Kind diese Wut nicht mehr zeigt, was ich am Anfang gesagt habe, sondern gegen sich richtet, das ist echt so die Stelle, die natürlich immer am schwierigsten ist, ja. Also wenn Kinder sich selber beginnen, in Frage zu stellen, das ist bei den kleineren Kindern oft nicht so schnell ersichtlich. Aber wenn wir jetzt mal eine normale Situation anschauen von einem Kind, was irgendwie einen Protest zeigt, dass was nicht in Ordnung ist, und dann ist es total schön eigentlich, wenn wir Erwachsene mehr in Beziehung sein können mit dieser starken Energie, die jetzt gerade zeigt, dass was nicht in Ordnung ist. Bevor wir eigentlich total schnell in so einen Aktionismus kommen, dass wir entweder das Gefühl haben, wir müssen diesen Protest sofort beenden oder wir müssen sofort darauf antworten. Und ich glaube, das ist die schwierige Stelle, wo in uns oft Themen angetriggert werden, also aufgrund von unseren eigenen Bindungserfahrungen, die vielleicht nicht so geeignet waren. Also dass eigentlich, wenn so eine Protestenergie kommt von einem Kind, dass wir da zuerst mal irgendwie mitbekommen, was löst das gerade in mir aus, so, und kann ich einfach mal einen Moment mit dieser Energie sein und schauen, was braucht es denn hier? Ja, was zeigt das Kind gerade? Weil es kann sein, dass es wirklich was zeigt, was gerade für ihn gar nicht in Ordnung ist, zum Beispiel so eine Bindungsfrustration. Also wenn es eigentlich Kontakt sucht und wenn es eine Bindungsfrustration ist, ist es immer sehr, sehr wichtig, dass wir versuchen zu schauen, wie können wir das beantworten. Ja. Also kann einer, der nahe Bezugsperson ist, jetzt in der Kita oder im Kindergarten, wirklich das Kind trösten, dass es sich wieder geborgen und sicher fühlt? Oder ist irgendwas mit der Eingewöhnung nicht gut gelaufen? Oder braucht es Mama und Papa oder was auch immer? Es kann aber auch eine ganz herkömmliche Frustration sein, dass einfach was nicht funktioniert, wie das Kind es gerne möchte. Und da braucht es dann von uns eben die Unterstützung, dass wir das sehen mit dem Kind zusammen. Ah, da funktioniert was nicht so, wie du möchtest. Ja. Und dass wir diese Energie, die da ist, die dich da so ganz stark ausdrückt, dass die da sein darf. Und dass wir gleichzeitig auch sehen, okay, was ist da, was für dich nicht funktioniert? Und dass das Kind von dieser Protest oder dieser Frustrationsenergie in die Tränen der Vergeblichkeit findet. Dass es zu dem Punkt findet von diesem, ja genau, es funktioniert hier nicht so, wie ich es gerne möchte, die Bauklötze können nicht so stehen, wie ich es möchte, oder der Freund möchte gerade nicht mit mir spielen, mit dem ich spielen möchte oder so. Und das heißt, das braucht von uns wie so zuerst mal so eine innere Bereitschaft, diese Energie, mit dieser Energie in einer schönen Beziehung zu sein, um auch zuversichtlich das Kind dann zu begleiten in diese Tränen der Vergeblichkeit, in das Bedauern, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es es gerne möchte. Und darüber spricht auch der Gordon Neufeld sehr viel, über diesen Adaptionsprozess. Und dass wir wissen, Kinder haben die ersten 5 bis 7 Jahre, können das nicht alleine, diese Adaption hinbekommen. Die sind unreif und die brauchen von uns diese Unterstützung, dass sie von dieser Härte, oh, es funktioniert nicht, und dass sie da so diese Frustrationsenergie spüren, dass sie da von uns begleitet werden in die Weichheit, dass das Herz wieder weich wird und sie irgendwie traurig sind, dass das Leben gerade nicht so funktioniert, wie sie es gerne möchten. Ja. Manchmal ist es aber auch so, dass man es beantworten kann, ja, wenn sie vielleicht was zu essen brauchen oder sie brauchen sonst was, dass man dann irgendwie sieht, okay, da ist wirklich ein echtes Bedürfnis, das gerade erfüllt werden möchte.
Ja. Ich versuche gerade mal, mir ploppt das auf, so von den früheren Interviews schon. Ich hätte jetzt sozusagen von dem, was ich bis jetzt gelernt habe, gesagt, an der Stelle, wo ich sage, also das Kind ist jetzt gerade wütend und ich komme hin und sage, Mensch, ja, also stell mich sozusagen mit dem Kind auf die eine Seite und wir gucken die Wut auf der anderen Seite an, zum Beispiel die Wut. dass das so der Punkt ist, wo ich dem Kind sozusagen vermitteln kann, du bist okay. Also sozusagen der Teil, deine, du bist okay, ist gleich deine Gefühle sind okay. Und gleichzeitig, dass man sozusagen, wenn es jetzt irgendwie was zerstören möchte deswegen, weil es jetzt gerade in der Wut ist, dass man das aber sozusagen als getrenntes betrachtet mit dem Kind und sagt, schau, das ist jetzt nicht in Ordnung, weil wir die Sachen noch länger brauchen und nicht wollen, dass die jetzt kaputt gehen. Und gleichzeitig bist du aber trotzdem mit deinem Gefühl okay. Und ich glaube, also würdest du das so mitgehen?
Total. Ja? Ich glaube, das ist mega wichtig. Und aber auch, das ist so eine Stelle, wo ich das Gefühl habe, da können wir als Kultur noch lernen. Ich glaube, ich würde das nicht unbedingt nur, ich würde das nicht Wut nennen. In dem Moment, wenn etwas nicht funktioniert, würde ich das auch wirklich als was nennen, oh, das funktioniert nicht. Ja. Weil ich glaube, das ist so eine Stelle, oder das ist so eine Stelle, wo das ein bisschen, weil eine gesunde Wutenergie ist eigentlich eine Energie, die in eine Klarheit führt. Ja. So. Und wenn etwas nicht funktioniert, wie ich es gerne möchte, dann ist das ein bisschen eine andere Energie. Aber ich würde das ganz genauso benennen wie du, dass es in uns eine Art Reife braucht, dass wir eine Gelassenheit haben, wenn starke Gefühle kommen. Und das ist wirklich eine große Herausforderung. Also ich möchte jetzt gerade mal sagen, das ist nicht ein Anspruch, weil für viele von uns ist das, löst das viel aus, wenn Kinder starke Gefühle haben. Mhm. Aber egal, was das für Gefühle sind, dass wir eben zuerst mal mit uns in Verbindung gehen können und diese Gefühle einfach mal da sein können vom Kind. Und dann können wir eigentlich erst, wenn wir eine bestimmte Gelassenheit haben, können wir das Kind darin begleiten. Und das heißt nicht, dass jede Frustration eben beantwortet werden muss, sondern es gibt auch wie in uns im Idealfall so eine Gelassenheit oder so ein Wissen, dass Kinder die ersten 5 bis 7 Jahre wie lernen müssen, mit Frustrationen umzugehen. Ja? Und dass sie das eigentlich nur lernen können, wenn wir ihnen nicht das Gefühl geben, dass mit ihnen was falsch ist, wenn diese starke Frustrationsenergie kommt. Ja? Weil wenn sie das nicht lernen, das ist dann schwierig, weil dann bleiben sie in dieser Aggression stecken. Und der Gordon Neufeld sagt immer, aggressive Kinder sind eigentlich auch Kinder, die in dieser faulen Frustration stecken geblieben sind, wo das Herz nicht mehr weich werden kann. Mhm. Und da braucht es aber von uns wirklich so eine Gelassenheit und so ein Wissen um die Unreife der Kinder, dass wir merken, okay, die dürfen einfach Zeit haben, das zu lernen, und diese Heftigkeit ist okay. Wir lassen uns da nicht gleich so erschüttern. Und wenn wir das einfach liebevoll begleiten, dann ist das eigentlich auch ein Prozess, der nicht so richtig massiv wird, immer massiver wird, wie wir das bei vielen Kindern heute sehen, die wirklich in dieser Energie dann stecken bleiben.
Aber es macht schon Sinn, dann quasi denen das irgendwie auch so vorzuleben im gemeinsamen Gespräch, so wie wir es eben vorhin gesagt haben, Mensch, jetzt funktioniert aber was nicht. Also das hilft denen ja schon wahrscheinlich, und die lernen dann so, dass es vielleicht beim nächsten, übernächsten Mal vielleicht auch schon alleine dran denken und denken, ne, und das so wiederholen, ja, jetzt funktioniert was nicht.
Ja, genau. Also ich glaube, es ist gut zu wissen, dass das auch lange sein darf, also dass das jetzt gar nicht, dass sie das nicht sofort können müssen, weil die ersten 5 bis 7 Jahre sind wir dafür verantwortlich, diese Unreife zu überbrücken. Und für manche Kinder geht das früher und für manche später. Und das ist genauso, wie du sagst. Also ich bin dann da, und dann, wenn ich dann im Kindergarten bei uns in der Schule bin, und dann sage ich so, oh Mensch, es geht jetzt gar nicht so, wie du wolltest. Ja. Und dann bin ich so im Mitgefühl und in der Präsenz da, und dann manchmal ist das Kind dann nochmal so, ja, und läuft weg, und dann kommt es wieder, und dann kommt es dann plötzlich, und dann bin ich einfach da und ich spreche nicht so viel, ich bin einfach präsent, ja, in dieser inneren Weichheit in mir. Und dann sagt das Kind nochmal, es ist sowieso alles blöd hier, ja, kommt nochmal so eine Frustrationsenergie, und dann sagt man einfach so, oh ja, gar nicht so viel mehr, einfach dieses Ja, dass die Frustration ganz landen darf. Und dass wir die halten, dass wir nicht weggehen davon, dass wir es nicht versuchen zu verweichen oder zu verbessern, Und dann irgendwann kommt wie so das Weinen der Kinder, ja, wo sie beginnen zu weinen. Und dann kann das ganz kurz sein und dann vielleicht ein paar Tränchen, vielleicht tiefer, wenn viel mehr Frustration angestaut ist. Und dann, wenn das durchgewaschen ist, das kann ganz schnell gehen, dann stehen sie auf und dann gehen sie gleich zum nächsten. Ist wieder gut.
Das ist cool, ja. Ja, also ich muss sagen, ich habe das noch gar nicht so. Also ich glaube, das ist ein großer Übungspunkt auch für mich. Und für mich wäre so die. Moment, jetzt. Ich wollte quasi gleich auf die Erzieher übergehen, wie wir sozusagen uns bereit machen können für so eine Situation. Achso, aber vorher wollte ich noch sagen. Das kenne ich so von mir, dann wirklich dieses, was du auch angesprochen hast, dass man dann ganz schnell so, ach, ist doch nicht so schlimm, dass man es eigentlich wegwischt und gar nicht selber aushält. Ne? Also das kenne ich auch von mir. Ne? Also irgendwie, man will es wegwischen, es ist irgendwie unangenehm, das Kind so zu sehen, aber es ist eigentlich hilfreicher fürs Kind, wenn man so macht, wie gerade beschrieben.
Ja, total. Weil wenn wir wissen, dass dieser Adaptionsmechanismus mit Frustrationen lernen umzugehen, dass Kinder das nicht alleine können, aber dass das ein Reifungsprozess ist, den wir einfach nur begleiten können, dann wissen wir, dass wir damit gelassen sein können und dass nichts schlecht ist. Weil oft passiert es ja, dass wir denken, oh, jetzt können die das noch nicht oder wir denken dann vielleicht, mit uns ist was nicht okay, wir kriegen es hier nicht gut hin als Mama oder Erzieher. Oder wir denken, mit dem Kind ist was falsch, weil es immer noch so heftig reagiert im ersten Moment oder nicht großzügig ist. Und wenn wir wissen, Kinder sind einfach unreif, die ersten 5 bis 7 Jahre und manche, die sehr sensibel sind, bis 9, dann entsteht in uns auch viel mehr so eine Großzügigkeit und wir haben dann nicht das Gefühl, es ist was falsch. Und wenn wir auch wissen, wow, das Begleiten von diesen Frustrationen ist das größte Geschenk, was wir den Kindern geben können, weil wenn sie dann mal 15 sind und sie kriegen die Lehrstelle nicht, die sie wollen, oder sie verlieben sich und der Partner möchte nicht, das andere Kind oder der andere Jugendliche möchte nicht mit ihnen sein, dann sehen wir ja heute, wie viele junge Menschen in den Frustrationen festhängen und wirklich in diese Wutanfälle gehen und dass eben nicht in die Weichheit geht, ja, dass das Leben nicht immer so funktioniert, wie wir wollen. Aber viele von uns haben das selber nicht erlebt und deswegen werden wir dann auch hart. Und das ist so eine Stelle, wo es eigentlich um unser weiches Herz geht. Also wenn du fragst, was brauchen wir da? Ich glaube, wir brauchen echt gemeinsame Räume, wo wir uns da auch unterstützen in diesem Prozess, weil das ist für die meisten Eltern eines der schwierigsten Themen, Frustrationen zu begleiten und auch für Lehrpersonen. Ja. Gerade wenn Kinder ein bisschen darin stecken geblieben sind und schon mit einer ziemlichen Ladung kommen, ja, dann ist es für viele, macht das vielen auch Angst und dann wollen wir das einfach nicht haben. Und da braucht es eigentlich ein weiches Herz und so eine Zuversicht und so einen Mut und dass ich damit rechne, wenn ich sage, das geht hier nicht, dass vielleicht auch so eine Frustrationswelle kommt und dass ich gar nicht erstaunt bin.
Beim Kind die Frustrationswelle kommt.
Genau.
Er hat ja gesagt, möglicherweise, also haben wir das selber gar nicht so erfahren dürfen als Kinder, dass jemand das so für uns aushält, wenn wir mal frustriert sind. Können wir das
Ja.
irgendwie nachholen?
Ja, klar.
Und wenn ja, wie?
Also, das eine ist, dass es manchmal unsere Herzen schon berührt, wenn das, was ich vorhin überhaupt sage, also wie, wenn wir überhaupt hören, wenn ich so mit einem Kind bin und mir vorstelle, jemand wäre so mit mir gewesen und hätte mir gesagt, ah Mensch, das funktioniert gar nicht so für dich. Ja. Das ist richtig blöd. Ja. Dass da in uns schon so wie so ein Gefühl entsteht, wie wir uns da tiefer gesehen fühlen und was beginnt weicher zu werden, zu schmelzen. Es gibt aber auch richtig tiefe Verhärtungen in uns und da glaube ich, braucht es teilweise einfach auch eine therapeutische Sitzung dazu, eine Session, wo wir irgendwie mitbekommen, wie sind wir denn gerade selber mit uns in Beziehung? Weil oft ist das eine Stelle, wenn wir nicht weich sind, dass wir eigentlich sehr hart mit uns selber sind, aber wir das gar nicht so richtig mitbekommen, weil man eben so hart mit uns gewesen ist. Und da ist zum Beispiel die ganze Namenarbeit eben, finde ich, sehr, sehr was Tolles, weil ich einfach gesehen habe, über die Jahre in der Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrpersonen, Begleitpersonen, wie oft es in uns dann an diese harten Stellen kommt und wir da eigentlich auch Unterstützung brauchen für uns. Weil wir können ja nicht einfach sagen, ich sollte jetzt ein weiches Herz haben.
Wenn man dieses, also Namen, das ist dann auch wie so ein naja, therapeutisches Konzept oder so, wie könnte man das nennen? Ja.
Ja.
Und da macht man dann Übungen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, es ist eigentlich wie so eine Einladung, dass du kommst mit einem Anliegen und du sagst, was du gerne für dich möchtest. Und dann explorieren wir das neugierig, was dir im Wege steht, dass du zum Beispiel ein weiches Herz haben kannst in so einer Situation. Und es ist immer sehr geprägt von einer Neugierde und von einem explorativen Geist, der irgendwie uns selber einlädt, neugierig auf uns zu werden, weil das ist eigentlich etwas vom Wichtigsten, dass das Leben eigentlich, wenn es sich gut verbunden anfühlt, immer neugierig ist, wo wir auch schon bei der Potenzialentfaltung sind.
Ah, sollen wir da gleich mal überleiten? Ja. Weil das ist ja schon auf jeden Fall auch ein Thema, so, was ich mir für den Kongress so auf die Fahne geschrieben habe, weil ich so das Gefühl habe, so aus meiner, naja, es ist jetzt noch nicht ewig, ne? Also ich bin jetzt 3 Jahre so im Kindergarten am Arbeiten gewesen und hatte so den Eindruck, dass so für den Einzelnen gar nicht so die Zeit in den Einrichtungen, wo ich war, also gar nicht so die Zeit und vielleicht auch Unterstützung oder so Rahmenbedingungen, aber vor allem auch so die Zeit am Stück da ist, um das eigene Potenzial irgendwie auszuleben und zu erkennen. Also es war irgendwie so gefühlt relativ so kleine Zeitinseln, so vormittags mal 1,5 Stunden raus und nachmittags wieder raus, aber so dazwischen, also habe ich mich oft gefragt, wie oder so angenommen, eigentlich steckt doch in jedem Kind was ganz Besonderes oder viele besondere Sachen, vielleicht auch, ja. Wie kriegt man die rausgekitzelt? Und wie gibt man den Raum und die Anregung, da Lust zu haben, sich damit zu beschäftigen und nicht die Lust auszutreiben? Wobei, wie das geht, glaube ich, weiß ich. Das Austreiben, ne? Alles schön das Gleiche machen. Genau, und ja.
Also das Austreiben, weißt du.
Das Austreiben, genau. Das glaube ich, kann ich gut. Aber wie können wir es anders machen?
Ja,
experimentiert ja. Also habe ich euch verstanden. Also es gibt diese ARKO-Schule und die hat auch einen Kindergarten dran, ja?
Genau, die ARKO-Schule ist eigentlich so ein Lebenslernort für von klein an. Nur sind die ganz kleinen Kinder da noch nicht jetzt alleine. Die sind einfach mit der Familie da oder so. Genau.
Und, wie kann man sich das vorstellen? Also das ist jetzt, ja, muss man erzählen, wie genau funktioniert das?
Soll ich zuerst noch etwas zu ARKO sagen, bevor ich auf deine Frage eingehe?
Ja, ja.
Kann ich gerne machen. Also die ARKO hat mal ursprünglich als alternatives Schulmodell gestartet vor 15 Jahren. Damals aufgrund meines Sohnes, der ist jetzt schon erwachsen, der ist jetzt schon 21. Und da hatten wir die Idee, eben eine freie Schule zu gründen für selbstbestimmtes Lernen. Und im Laufe der Jahre, gerade die letzten Jahre, habe ich einfach immer wieder festgestellt, dass das freie Lernen einfach sehr anfällig ist, dass das mit vielen Faktoren verbunden ist. Ja. Und da kommen wir dann auch schon auf deine Frage, auf die Emergenz, auf dieses natürliche Lernen. Aber wir haben dann jetzt entschieden, in den letzten Jahren wegzugehen von einem Schulsystem, einer alternativen Schule und sind eigentlich mehr so ein Bindungsdorf geworden, wie der Gordon Neufeld dem sagt, der kanadische Bindungsforscher. Und wir sind mehr eine Elternschule geworden. Und wir haben jetzt eigentlich viel mehr den Fokus darauf, wir haben einfach gesehen, dass es an vielen Stellen irgendwie da mehr braucht. So. Und das Prinzip aber von unserer Schule oder unserer Ausrichtung oder von unserem Lebenslernort ist immer noch genau gleich wie am Anfang, dass wir eigentlich Lebensprozesse wahren und respektieren möchten. Und da ist es ganz einfach gesagt, also das Leben, was in jedem von uns ist, ist die Essenz in uns. Und wir wollen eigentlich immer in Verbindung gehen. Das Leben möchte immer in Verbindung gehen. Das ist unsere größte Sehnsucht und oft unsere größte Angst. Und dieses in Verbindung gehen wollen ist etwas, was wir von ganz früh an respektieren möchten mit dieser Haltung in der ARKO. So, Lebensprozesse respektieren ist jetzt nicht unsere Erfindung. Und es ist auch nicht eine neue Methode, es ist keine Pädagogik, sondern wir versuchen wirklich das Leben zu respektieren, was auch Rebecca Maurizio Wild sehr stark studiert haben oder eben Gordon Neufeld und andere. Und das heißt, das Leben möchte in Verbindung gehen und wenn es sich verbunden anfühlt, dann ist es neugierig. Und da haben wir auch die Prinzipien unserer Schule. Also wir haben, dass wir einfach sehr bindungsorientiert sind, dass die Bindung eine ganz große Rolle spielt bei uns und dass dann daraus heraus, aus dieser Sicherheit eben die Neugierde, die Emergenz oder die Potenzialentfaltung geschieht und wir eigentlich das ganz tief respektieren wollen. Also wohin sich jedes Kind dann entwickelt, ist bei uns dann ganz frei. So. Gleichzeitig haben wir aber auch ein anderes tiefes Prinzip und das ist nämlich die Führung im neuen Paradigma, also die Orientierung geben, die Führung geben. Und das ist auch so ein Lebensprinzip. Und das ist sozusagen so die Grundhaltung von der ARKO, von diesem Lebens- und Lernort. Und weil das so herausfordernd ist an vielen Stellen für uns, haben wir eben angefangen, so richtig wie Elternschule zu machen. Also dass wir uns viel mehr beginnen, um uns Erwachsene zu kümmern, damit es den Kindern gut geht. Genau. Und wir sind eigentlich auch noch ganz viel am Lernen. Also wir sind da immer noch unterwegs. Und haben jetzt echt so eine Elternschule auch angefangen, wo Leute aus der Umgebung kommen können, die interessiert sind zu forschen. Oder Erzieher.
Ja, sind die dann, also es ist schon, du nennst es ja auch eher Lernort. Ist das dann so, dass die schon so täglich, wie es jetzt in der Schule wäre, dass sie da schon so täglich, also ich montags bis freitags, dahin kommen? Kann man sich das so vorstellen?
Also zu Beginn kamen sie immer täglich dahin und jetzt sind sie an vielen Tagen auch in ihren eigenen Projekten oder zu Hause. Sie kommen nicht jeden Tag zu uns jetzt. Nein. Aber die Familien gehen auch manchmal selber an diesen Lernort. Das ist wie so ein gemeinsames, erweitertes Wohnzimmer. Also wir sind jetzt ein bisschen weg vom Schulmodell, aber man könnte auch mehr Richtung Schulmodell hingehen. Wir haben uns jetzt einfach entschieden, den Weg zu gehen. Aber die kommen ja und sind einfach ganz neugierig und zuerst vielleicht begegnen sie sich mal und das eine beginnt ein Buch für sich zu lesen, die anderen haben die Idee, ein Kochprojekt zu machen. Ein anderes Kind beginnt zum Beispiel jetzt im Kindergarten für sich was zu basteln und es ist sehr selbstgewählt, die Tätigkeiten.
Wird das so ein bisschen begleitet, so ein bisschen coachmäßig, dass dann so die Erzieher oder was ich, wie er sie nennt, oder die Begleiter, also gibt es überhaupt so, sozusagen von eurer Seite, sage ich mal, da gibt es dann so Begleiter.
Ja, Lehrer.
Und die gehen dann zu den einzelnen Kindern hin und reflektieren mit denen, wo bist du gerade dran, was interessiert dich gerade, bist du gerade an einem Projekt dran, brauchst du da Hilfe, kommst du da gerade weiter? So in der Richtung, kann man sich das so vorstellen?
Ja, also bei den Kindergartenkindern, so bis, bei uns ist das so bis 7, 8, da genau, aber generell kann man sagen, sind wir einfach präsent und unsere Aufgabe ist, ihnen die Geborgenheit und Sicherheit zu geben. Weil wir glauben, wenn wir, also das heißt, ich gehe mal hin, ich bin irgendwie neugierig interessiert, ich störe den Prozess nicht, bin einfach da, präsent, wenn sie am Spielen sind, interessiere mich dafür, was sie am Machen sind, ich schütze die einzelnen Kinder voreinander, wenn sie unreife Reaktionen ausüben aneinander, dass jeder sich sicher fühlt und ich bin auch eine Orientierung im Sinne von, dass ich vielleicht auch einen Impuls einbringe, wo sie was aufnehmen können, wenn sie das wollen oder nicht. So. meine Rolle ist eine ganz andere, als dass ich aktiv für die Emergenz zuständig bin oder fürs Lernen, weil wir und eben, das sieht zum Beispiel auch Gordon Neufeld so, dass wir eigentlich für dieses tiefe Emergente, und das war eben deine Frage eben, für diese Potenzialentfaltung, das ist etwas, wenn das so richtig von innen angebunden kommt, mit dieser Lernbegeisterung, mit dieser Motivation, mit diesem Feuer in jedem von uns, diese Neugierde, dafür können wir eigentlich nichts direkt machen. Wir können eigentlich nur dafür sorgen, dass Kinder sich sicher fühlen, dass es genug Menschen gibt, die ein sicheres Netz herstellen, wenn es zum Beispiel in der Kita ist, wo die Kinder auch sich geborgen und gesehen fühlen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, weil sobald du dich irgendwie verbunden fühlst über die Bindung und geborgen fühlst und aufgehoben fühlst, hast du einfach Lust, die Welt zu entdecken. Dann kommt diese Händchen-Klein-Energie, dass du die Welt entdecken willst, dass du wissens, dass du neugierig bist und diese Emergenz, dieses von innen aus heraus irgendwie wissensdurstig sein, das kommt eigentlich dann von alleine. Also das, wo wir uns eigentlich in den Schulen und überall so wahnsinnig anstrengen, dass wir die Kinder dahin bekommen, damit sie das und das und das machen, das kommt von alleine, ist aber eben nicht so einfach, dass die Kinder sich wirklich geborgen und sicher fühlen. Und da braucht es auch so ein bisschen Wissen, weil die Emergenz braucht auch eine bestimmte Art von Schutz. Ja? Kinder sind nicht einfach emergent, wenn sie sich eben nicht sicher fühlen, und es braucht auch andere Schutzmaßnahmen, wo ich noch ein bisschen mehr dazu sagen kann. Aber die Emergenz für sich alleine, das ist ein Reifungsprozess, der automatisch passiert, wenn ich mich sicher fühle und nicht gestört werde ständig in meinem Spiel.
Mhm. Ja, das ist so der Punkt, ne? Das ist auch das, womit ich so gestartet bin. So, wie kann es denn sein, dass so über, was ich Kind ist, von 9 bis 15 Uhr da, dass es so gefühlt nur 1,5 Stunden Freispielzeit hat, weil ansonsten es immer heißt, so jetzt machen wir hier Morgenkreis und dann machen wir Sitzobstfrühstück und jetzt ziehen wir uns alle ran, gehen raus und nachher und so weiter, ne? Also so dieses wirklich Takt, Takt, Takt. Das heißt, das ist dort, wie kann man sich da so einen Alltag vorstellen? Gibt es da jetzt im Kindergarten mal gesprochen, gibt es dann nur ganz wenige Fixpunkte oder überhaupt Fixpunkte, sowas wie Mittagessen? Oder ist das, ja, wie habt ihr das organisiert? Das fände ich mal spannend. Um die eben nicht so oft.
Ja, absolut. Also wir haben ein paar Fixpunkte, weil die Kindergartenkinder eben unreif sind und auch noch nicht so ein gutes Zeitgefühl haben. Also bei älteren Kindern haben wir ein bisschen weniger Fixpunkte. Aber bei den Kindergartenkindern gibt es eben diese Unreife, und da ist es auch wichtig, dass sie wie eine Orientierung haben. Und zum Beispiel ist das so, dass ich immer eine Abschlussgeschichte erzähle, ja, die letzten 20 Minuten. Und dann kann das Kind sich aber entscheiden, ob es kommen möchte oder nicht, oder ob es weiterspielen möchte. In der Regel kommen sie gerne, weil sie das sehr mögen. Aber es ist immer die Möglichkeit, dass sie auch nicht kommen können. Und es gibt ihnen aber eine Orientierung, jetzt ist der Kindergarten gleich zu Ende.
Ach so, es ist am Ende des Kindergartens, ist das,
ne? Das ist am Ende,
ja.
Genau. Oder wir sind am Anfang immer in der Turnhalle und wir sind einfach drüben in der Turnhalle und wir gehen dann nach 1,5 Stunden zurück in den Kindergarten, und das ist einfach auch gegeben. Also die Kindergartenkinder, dieses natürliche Freie heißt nicht, dass alles möglich ist, alles unbegrenzt ist oder so. Mhm. Das ist so eine Rahmenstruktur, die auch eine bestimmte Geborgenheit ermöglicht. Ja, als sind wir da und nachher sind wir da. Und innerhalb von diesem Setting kann das Kind sich frei bewegen und hat auch so ein bisschen ein Gefühl dafür, wenn dann die Stelle ist, wo wir wechseln, das ist ungefähr die Mitte des Morgens. Ja? Mhm. Also dann ist es oft so, dass also ich glaube, das ist jetzt mal so das Wichtigste, wenn der Tag länger ist. Wir machen nicht so lange Tage jetzt bei unseren Kindern, aber wenn der Tag länger ist, glaube ich, ist es gut, wenn es so diese wiederholenden Rhythmen gibt, wo die Kinder eine Orientierung bekommen. Und in der Regel machen sie da auch gerne mit, wenn sie nicht in ihrer Bindungsabwehr sind oder so. Wenn sie nicht irgendwie grundsätzlich ein Bindungsthema haben, dann lassen sie sich da auch, kommen sie da auch gerne dazu, wenn zum Beispiel Essen ist oder sonst was. Aber das ist bei uns eben so, dass wir ganz gut darauf schauen, dass die Unterbrechungen so wenig wie möglich sind. Weil wirklich, wie du gesagt hast, eigentlich etwas vom Komischsten, was wir machen, dass wir ständig die Kinder unterbrechen, ja. Und sie gar nicht in Beziehung kommen können, in einen tieferen Flow kommen können. Als mein Sohn das erste Mal in die Schule ging mit 16 oder 17, also eine weiterführende Schule besucht hat, war das eines der ersten Bemerkungen, die er mir gesagt hat, hat er gesagt, das ist so komisch. Alle 45 Minuten ist Pause. So, er konnte sich das so nicht vorstellen, weil vorher waren sie einfach manchmal 3 Stunden an einem Projekt, manchmal 5 Minuten, haben so lange gespielt oder so lange und waren einfach in diesem Flow. Und einfach dieses Komische nach 45 Minuten. Und er meinte auch, das ist so komisch, wir haben immer schon Pause nach 45 Minuten. Die ganze Zeit Pause. Und ich glaube, es ist aber ganz wichtig für unsere Arbeit mit jüngeren Kindern, wie du sagst, dass wir sie nicht ständig aus dieser inneren Verbindung rausreißen. Ja. Aber das ist natürlich eine große Geschichte, was wir jetzt besprechen.
So, innere Verbindung heißt so, dass die ihrem Herzen und ihrem Impuls folgen, was sie jetzt gerade entdecken wollen.
Genau. Und wenn die Rituale niederschwellig sind bei uns, eben wenn sowas ist, wie zum Beispiel, es gibt was zu essen, was jetzt nicht Mittagessen ist oder so, und ein Kind entscheidet sich da nicht zu kommen, dann kann es sich da auch regulieren, oder? Und wenn wir aber die Kinder eben ständig unterbrechen, oder was halt an vielen Stellen wahrscheinlich bei euch so ist, dass ihr vorgebt, was die Kinder machen müssen, das, genau, ich glaube, die Vorgabe ist schon okay, wenn man eine Nachahmung, eine Inspiration reingibt für Kinder, aber die Frage ist, lassen wir dann auch, dass sie das auf ihre Art und Weise umsetzen dürfen? Oder kann ein Kind, was gerade vertieft mit was anderem ist, auch einfach dort bleiben und muss nicht diesem Impuls folgen? Und ich meine, das hat natürlich mit einem ganz tiefen Vertrauen ins Leben zu tun, dass wir mehr beginnen, dieser Emergenz in jedem von uns zu trauen und nicht das Gefühl haben, wir verpassen was und wir müssen die Kinder antreiben, dass sie schneller lernen. Und das ist ein Riesenthema.
Diese Angst, die sind ja noch nichts, die müssen erstmal was werden und nicht das Vertrauen, dass es mit seiner Neugier und wenn es seinem Herzen folgt, dass es dann eigentlich alles entdecken wird, was es zu entdecken gibt.
Ja.
Und dann gehe ich mal davon aus, dass wenn die sich ausruhen wollen, dann können sie es und müssen es aber nicht.
Ja, also ich glaube, wie gesagt, ich mache jetzt einen Unterschied, wenn die Kinder nur kurz bei uns sind, die Kinder jetzt nicht mega lang da, wenn sie jetzt einen ganzen Tag zum Beispiel bei euch sind und das sind Kinder, die noch unreif sind, so bis 5, bis 7, bis 8, dann glaube ich, ist es schon wichtig zu gucken, was brauchen denn die, damit sie auch eben geschützt sind in ihrer Emergenz. Und es gibt halt verschiedene Stellen, zum Beispiel die gleichaltrigen Orientierung, also dass sie dann im Laufe der Zeit beginnen, mehr mit den an den Kindern orientiert zu sein als an einer erwachsenen Person. Und wenn sie halt zu lange nur mit den Kindern sind und nicht mehr an uns gebunden, dann ist das zum Beispiel eine Stelle, da verlieren sie ihre Emergenz auch, ihre Lernfreude, weil sie sich dann beginnen, mehr an den Kindern auszurichten und ihren inneren Kontakt verlieren. Also es gibt so einige Stellen, wo wir darauf achten müssen, wo die Emergenz eben auch Schutz braucht, gerade wenn sie nicht einfach daheim sind oder irgendwie, wenn die eben mit Kindern zusammen sind. Und da kann es zum Beispiel dann schon Sinn machen, dass man eben sagt, wir machen eine Pause, wo jedes Kind jetzt mal Zeit für sich hat und nicht alle immer zusammen sind. Ja. Dass es solche Dinge gibt, wo man eben diese Situation versucht zu überbrücken. Aber man muss immer gucken, was ist unsere Motivation? Geht es darum, den Kindern was beizubringen oder machen wir das, weil wir was Lebensprozessförderliches machen? Ja, wo die eben zum Beispiel wenn Kinder sehr auf andere Kinder fixiert sind und sehr schwer sich an uns binden lassen, ist es zum Beispiel wichtig zu gucken, was braucht denn die Gruppe? Ja, da braucht es eigentlich ganz viele Erwachsene, die da sind und die Kinder wieder an sich binden. Ja, weil das Problem bei der gleichaltrigen Orientierung, die Gordon Neufeld auch sehr untersucht hat, aber auch Rebecca Wild hat immer von den Horden gesprochen, ist, dass die Kinder, weil die Bindung ist hierarchisch. Die Bindung ist eigentlich von Natur aus hierarchisch und das ist eine spannende Stelle, auch wenn wir eigentlich auf Augenhöhe den Kindern begegnen möchten, was für mich auch ein ganz wichtiger Wert ist und ich glaube für dich auch, so wie du das ausgeschrieben hast und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, dass wir wirklich, also auf Augenhöhe meint für mich, dass wir sehen die Größe und die seelische Größe eines Kindes und den Respekt eines des Wesens, des Lebens, was gegenüber von uns ist und diese Kostbarkeit und dass wir das immer mit einem ganz tiefen Respekt behandeln und gleichzeitig ist es aber so, dass wir verantwortlich sind, weil die Kinder noch nicht reif und noch nicht zu Ende entwickelt sind. Und da ist es eben wichtig zu sehen, dass die Bindung eine hierarchische Geschichte ist. Und das heißt, dass es in der Bindung gibt es immer jemanden, der hat einen Alpha-Instinkt und jemand, der hat einen Abhängigkeitsinstinkt. Ja? Und derjenige, der den Alpha-Instinkt hat, das ist der, der sich kümmert. Ja? Und derjenige, der den Abhängigkeitsinstinkt hat, das ist derjenige, der sich nicht kümmern muss. Und kann sich entspannen, kann sich geborgen fühlen, kann sich seinem Spiel zuwenden, muss nicht schauen, ist alles in Ordnung, muss nicht ständig gucken, kriege ich Aufmerksamkeit, muss nicht ständig gucken, ist alles gerecht hier, sondern kann sich entspannen und weiß, ah, es wird geschaut und es kann sich in seine Emergenz entspannen. Und das ist zum Beispiel eine Geschichte, wo ich so das Gefühl habe, dass das oft so ein bisschen verwechselt wird, wenn wir sagen, wir wollen Kindern die Selbstbestimmung ermöglichen, wir wollen ihnen auf Augenhöhe begegnen, was auch ganz wichtig ist, weil das ja die letzten Jahrhunderte oft nicht passiert ist. Aber dass wir da auch so ein bisschen vergessen haben, dass trotzdem die Bindung hierarchisch ist. Und die Frage halt ist, wie sieht denn Führung und diese Hierarchie im neuen Paradigma aus, wenn wir nicht in diese alte Dominanzkultur zurückfallen?
Ja. Sehr spannend. Ja, wie sieht die aus? Ja. Also das ist wirklich, um mal ganz kurz einen Cut, aber dann musst du das gleich erzählen, wie das aussieht. Ja. Weil das ist schon auch so mein Prozess, so aus diesem Erleben kommend, dass es so ein unschönes Ausmalen dieses Ungleichverhältnisses gibt, nicht auf Augenhöhe, dass es wirklich so sehr viel Bestimmung gibt so aufs Kind und gar nicht so dieses Sehen, dass es eigentlich eine sehr wertvolle Seele ist, sage ich mal, die gleichwertig ist an sich erstmal. Mhm. Und sozusagen, da ich aus dieser Ecke komme, war immer so mein Traum, ja, Selbstbestimmung, die Kinder frei sein lassen und so weiter. Und ich habe jetzt aber auch, vielleicht mal so zur Info an die Zuschauer oder auch an dich, das ist jetzt ungefähr so die Hälfte der Interviews, die ich jetzt geführt habe. Und es reift in mir schon auch die Überzeugung, weil ich es einfach jetzt auch schon öfter gehört habe, dass es nicht heißt, dass wir sozusagen unsere Führung aufgeben dürfen. Und das ist so der spannende Punkt, dass sozusagen dieses, wenn die Kinder sich nur an sich orientieren, dass das offenbar irgendwas nach sich zieht. Also hätte ich jetzt nicht gedacht und vermutet, dass die dann, also habe ich es richtig verstanden, dass die dann so diese, weiß nicht, den Lerntrieb verlieren, kann man das so sagen? Mhm. Also wenn ich jetzt, kannst du dann noch, also wäre ich jetzt sozusagen selber gar nicht drauf gekommen.
Mhm. Ja, es ist wie so, wenn sie halt irgendwie nicht mehr genug Erwachsenenkontakt haben, dass da immer wieder eine erwachsene Person ist, weil Kinder, die sind ja, die Unreife heißt ja, und Kinder sein heißt ja, dass ich eine erwachsene Person brauche. Ich brauche ja Bindung, wie der Fisch das Wasser. Und wenn ich dann mal erwachsen bin, kann ich das habe ich die Bindung in mir selber etabliert. Ich brauche dann immer noch Bindung, aber bin nicht mehr davon abhängig, weil ich in mir eine Beziehung zu mir selber gefunden habe. Im Idealfalle. Wenn ich jetzt wie soll ich das erklären? Wenn ich jetzt eine erwachsene Person habe, die wirklich im Idealfall auch weiß, dass sie eine fürsorgliche Alpha-Person ist, eine fürsorgliche Führungsperson, die mir Orientierung gibt und die sich vor allem, das zeichnet sich vor allem daraus, dass die erwachsene Person eben auch weiß, sie ist die Person, die sich kümmert. Ja. Sie ist die Person, die schaut, dass das Kind sicher ist und so weiter. Eben dann kann sich das Kind entspannen. Und das ist aber so, wenn jetzt das Kind, und dann wenn es sich entspannt, dann ist es automatisch im Nervensystem und so weiter entspannt und ist in Verbindung mehr mit seiner Verletzlichkeit und seiner Emergenz. Wenn es ein weiches Herz hat, wenn es sich nicht anstrengen muss, wenn es nicht sich anstrengen muss, gesehen zu werden, gehört zu werden und so weiter. Wenn der Erwachsene sagt dann, ja, genau, du willst gerne ganz viel Honig aufs Brot, auch wenn es vielleicht nicht mehr Honig gibt, aber er sagt, ja, ich sehe dich da drin in deinem Bedürfnis und ich höre dich, für dich ist das gar nicht so. Ja, wenn ich das einfach so ganz abhole und das Kind so ganz tief sehe, dann beruhigt sich das Kind, ja. Und manchmal ist es ja auch so, dass es ein wichtiges Bedürfnis ist, was erfüllt werden muss. So. Aber dafür sind wir wie verantwortlich. Und wenn jetzt die Kinder aber nicht so viel Erwachsenenkontakt haben, weil sie lange mit einer Kindergruppe sind und wir vielleicht nicht so viele Erzieher haben. Der Schlüssel ist relativ niedrig. Was ein großes Problem ist, meiner Ansicht nach, bei unreifen Kindern insbesondere, das geht eigentlich gar nicht. Oder die Kinder eben auch schon nicht so geeignete Bindungserfahrungen mitbringen und sehr schnell an andere Kinder sich orientieren und gar nicht gerne mit den Erwachsenen sind. Dann entsteht so ein bisschen dieser Sog, sich auf ein anderes Kind zu orientieren oder in einer Gruppe sich alle untereinander zu orientieren. Und dann verlieren eigentlich die Kinder so ein bisschen den Kontakt zu sich selber, weil dann irgendwie einfach die Energie führt, ja, die Lebendigkeit oder, ich meine, es ist ja manchmal auch süß, es ist jetzt gar nicht nur schlimm, aber wenn das so ein bisschen länger so ist, dass sie sich einfach in der Gruppe, man spürt dann, wenn man zu der Gruppe hingeht, dass die gar nicht mehr erreichbar sind für die erwachsene Person. Also wenn ich zu einer Gruppe gehe, die sich so ein bisschen verloren hat, dann gehe ich dahin und dann wollen die gar nicht, dass ich komme. Ja, dann geht das, dann hat man richtig so das Gefühl, die lassen sich dann auch nicht, also wenn ich dann komme, die gehen gar nicht mit mir in Kontakt nach einer Weile. Nicht, weil sie so vertieft sind, sondern weil sie gar nicht einen Erwachsenen haben wollen. So. Und da ist es, aber es kann auch einfach sein, dass wir da hingehen und dies dauert eine Weile und dann nehmen sie wieder mit uns Kontakt auf. Und das ist eine wichtige Orientierung, weil andere Kinder, die haben diese Reife nicht, dass sie das andere Kind sehen können, dass es sich bei ihm entspannen kann, dass wenn es aufgeregt ist, weil eine Erfahrung gerade nicht passt, dann kann das andere Kind nicht dieser Raum sein, wo das Kind mit dieser Aufregung landen kann, ja. Und das heißt, in dieser Peer Orientation aktivieren sich die Nervensysteme gegenseitig, weil wir Erwachsene sind ja auch ganz wichtig, dass die Kinder bei uns landen können, dass wir sie sehen und dass ihr Nervensystem sich regulieren kann bei uns. Und die anderen Kinder können das untereinander nicht und sie geben dann echt so die Führung ab an die Gruppe. Ja, sie wollen dann auch, wenn das länger dauert, dann sind sie auch nicht mehr ansprechbar für uns. Und da können sie sich nicht mehr regulieren untereinander und verlieren dann den Kontakt zu sich selber. Und das ist oft so, dass die Kinder dann nicht mehr mit dem verbunden sind, was sie wirklich wollen, sondern Kompromisse eingehen oder Dinge tun, die sie alleine nie machen würden. Und dann sieht man, dass sie da die Orientierung zu sich selber verloren haben. Was zu unterscheiden ist von ganz normalen sozialen Interaktionen, wo man vielleicht mal Kompromisse eingeht. Das heißt, wir sind da enorm wichtig. Also gerade bei unreifen Kindern, das möchte ich wirklich deutlich aussprechen, dass es uns Erwachsene braucht und dass wir auch sehen, wenn eine Gruppe für sich länger am Spielen ist, dass wir da vielleicht mal hingehen, ein bisschen in die Nähe sitzen und schauen, ob die Kinder dann nach einer Weile auch uns was zeigen, also dass diese Verbindung zu uns Erwachsenen bleibt. Ja, weil dann bleibt es auch ruhig und entspannt. So. Und wenn die da zu lange alleine sind, können die das alleine nicht überbrücken und beginnen sich untereinander zu binden.
Spannend, spannend.
Was bei Jugendlichen ganz normal ist in unserer Kultur, diese Fear Orientation, aber die ist nicht normal. Das ist nur, weil wir die Bindung da nicht mehr so wichtig nehmen. Also das ist ein richtiges Schattenthema in unserer Kultur.
Also so nach Gordon Neufeld würde auch im jugendlichen Alter idealerweise die Anbindung an die Erwachsenen bestehen bleiben.
Ja, genau. Ich habe das auch wirklich erlebt, das jetzt. Ich habe das bei meinem Sohn erlebt, bei anderen jungen Menschen, die einigermaßen gute Bindung erhalten haben zu den Eltern. Also wo du als Eltern einfach ich glaube, es ist auch eine Stelle, wo irgendwie diese Bindung halt, wo du das so als wichtig erachtest. Und dann alle, die Kinder haben, die älter sind als 10, 12, 13, Bindung ist wichtig, bis sie 20, 24 sind. Und das ist so eine wichtige Stelle. Und wenn wir die Kinder verlieren an die Gleichaltrigen, dann können wir sie nicht mehr schützen und sie können nicht sich selber regulieren, indem sie an einen Ort hingehen, wo sie einen Raum haben, sich selber zu reflektieren. Sie sind dann einfach den Meinungen und den Mobbings und den Affekten und den Ideen anderer Jugendlichen ausgeliefert. Und das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz interessante Stelle, ja, wo man richtig viel mal darüber sprechen sollte, weil auch für viele von uns, wenn wir uns erinnern, für manche war es ein Segen, die anderen Peers zu haben, weil es daheim sowieso nicht gut war. Aber da ist ja auch sehr, sehr viel Übles passiert, weil das halt je nachdem, wie der Freund gerade drauf ist, ob er mit dir spielen möchte oder ob er dich gut findet oder nicht, bist du dann irgendwie ganz abhängig davon, ja. Und das ist keine gute Abhängigkeit, weil ein anderer Gleichaltriger kann das nicht sein für dich, diese Sicherheit. Aber das ist eben viel Unwissen in unserer Kultur und eben auch die ganzen eigenen Bindungsgeschichten in uns, wo Bindung oft, also dass Kinder sich sicher und wohlfühlen, das braucht ja auch von uns so ein bisschen Arbeit, dass wir den Raum, den Beziehungsraum eben nicht vergiften über die Jahre. Also dass wir eben denen nicht die ganze Zeit sagen, was sie tun müssen, was sie nicht tun müssten, sondern dass wir uns echt auch echt für sie interessieren. Und das ist auch was für die Kita oder den Kindergarten was ganz Wichtiges ist, für uns als Erzieher. Dass nicht unsere Hauptbeschäftigung wird, Weisung zu geben, das kannst du nicht und das musst du oder das darfst du nicht, sondern dass wir auch einen Großteil der Interaktion einfach auch Interesse ist und Wertschätzung und einfach Freude und Weichheit und dass nicht plötzlich, also man hat das in Studien gesehen, dass irgendwie, wenn die Kinder 17 Monate durch sind, ein Großteil der Prozentsatz der Interaktionen von Erwachsenen und Kindern ist einfach Weisungen geben, Ratschläge, was du tun musst, was du nicht tun darfst, Grenzen setzen. Und das muss man sich mal vorstellen, ja, da hat man ja keinen Bock mehr auf diese Beziehung als Kind. Und das ist für uns ganz was Schönes, also dass wir irgendwie viel mehr Wert legen auf die Bindung, weil die Emergenz kommt dann von alleine, ja, das Lernen und das Forschen.
Ja, das ist nochmal schön, dass du auch wieder das beschrieben hast. So dieses, das glaube ich auch, dass das viele Kinder so empfinden und dass das auch so ein Trennendes ist, ne, was so die Beziehung irgendwo kaputt macht, so wo auch viele dann vielleicht genervt von ihren Eltern oder ihren Erziehern oder ihren Lehrern sind, weil da eher so dieses Bild vom Gegenüber ist, ne, du bist ja noch klein und du kannst es noch nicht und du musst erstmal lernen, wie es läuft und ich sage dir, wo es lang geht und bin jetzt gar nicht an dir interessiert, sondern nur interessiert, dass du einen gewissen Standard erfüllst und ich werde das so lange aufs Brot schmieren, bis du das machst, ja.
Ja, genau.
Ja, das braucht viel Arbeit von uns.
Und es macht aber auch viel mehr Freude, wenn ich nicht ständig das Gefühl habe, ich muss hier immer, also ich finde das eine spannende Stelle. Also wie geht denn Führung im neuen Paradigma? Das ist wirklich
Oh ja, da waren wir
Die
stehen geblieben. Das muss noch hier aufs Trapez.
Also wo es eben nicht nur darum geht, Orientierung und Weisung zu geben im neuen Paradigma, sondern wirklich, wirklich zu wissen, wir sind für die Bindung verantwortlich. Also wir müssen die Bindung von uns aus machen, damit die Kinder weich werden können. Weil wenn die Kinder sich anstrengen müssen, damit sie von uns gesehen werden und dass sie Bindung bekommen, dann bleibt ja, viele kennen das vielleicht, in uns bleibt so ein Gefühl, wir müssen was tun, um Liebe zu bekommen, um gesehen zu werden, um wertgeschätzt zu werden. Und das, da bleibt so ein schales Gefühl von Anstrengung in uns und in vielen von uns chronisch. Wir sind chronisch angestrengt, uns irgendwie gute Arbeit zu machen, also irgendwie, dass wir es perfekt machen, weil wir einfach wirklich gelernt haben, so kommt dann irgendwie Bindung zu uns, Liebe, ja. Und eigentlich haben wir so ein Grundrecht, wir haben so ein Grundrecht auf Daseinsberechtigung, auf unser Sein. Und dass wir Eltern das wissen, ah, okay, die Bindung muss von der richtigen Stelle herkommen, von uns her. Wir gehen auf die Kinder zu, wir sagen, wir freuen uns, sie zu sehen. Wir sagen, oh, ich möchte dir so gerne eine Geschichte erzählen, ja. Wir laden sie in die Abhängigkeit ein, indem wir unsere Freude zeigen. Das muss jetzt nicht mehr über, also es geht jetzt nicht um eine Beschäftigung der Kinder, gar nicht, sondern einfach um diese Bindungseinladung. Dieses, ach, komm mal her, oder diese Freude in den Augen von uns zu fühlen, dass wir die Bindung von unserer Seite her herstellen, dass wir hingehen, wenn zum Beispiel ein Kind am Spielen ist, ja, nach einer Weile, wenn es so ganz emergent ist, dass wir irgendwann wie spüren, jetzt gehe ich einfach mal hin, um mich zu interessieren, was es denn da gerade am Spielen ist, weil das ist so was Wichtiges für das Kind. Und es freut sich einfach, wenn ich da bin und ich muss mich gar nicht groß einmischen. Vielleicht zeigt es mir was, was es gerade gebaut hat und was es sich überlegt hat. Und dann kann ich einfach zuhören und ich lasse ihm diesen eigenständigen Raum. Ja, mische mich nicht ein, aber ich bin interessiert an seiner Erfahrung. Und dann spürt das Kind, es muss sich nicht kümmern, dass es gesehen wird. Und das gibt so eine ganz tiefe Entspannung und so ein ganz tiefes Gefühl von Geborgensein und abhängig sein dürfen. Ja. Und das ist halt aber so diese Stelle, wo, wenn die Kinder sich immer anstrengen müssen, um gesehen zu werden, dann werden sie immer fordernder. Sie wollen dann immer mehr, sie wollen immer mehr. Und dann nervt uns das. Also mich nervt das, wenn ein Kind immer was von mir will. Ja,
Ja,
das ist
kenne ich.
natürlich. Und dann ist es irgendwie ganz wichtig, dass wir aus dieser Spirale austreten, dass wir schneller werden als das Kind, dass wir es vorher einladen in die Abhängigkeit, dass wir vorher in Bindung geben und aus dieser Spirale rauskommen, wo das Kind immer fordert, weil der Tank füllt sich nicht richtig, wenn das Kind fordert. Und das ist eigentlich dann auch die Stelle, wo das mit den Kindern Zusammensein beginnt, Spaß zu machen, wenn nicht ständig an mir gezerrt wird, sondern ich ein bisschen den Kindern voraus bin und ich auch weiß, wow, einen Großteil der Zeit darf ich einfach auch Freude haben an den Kindern und ich muss nicht ständig dafür da sein, ihnen Weisungen zu geben und ihnen zu sagen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, sondern dass ich mir selber sage, das darf richtig ins Zentrum meiner Arbeit rücken, diese Freude am Leben, was da ist, an dieser Neugierde in den kleinen Wesen. Und das ist für mich dieser tiefste Respekt, ja. Und das ist für mich auch die Führung im neuen Paradigma ein Aspekt davon, dass ich mich kümmere, dass sie gesehen werden. Und dann entsteht wie so ein Segen im Raum, ja. Dass sie spüren, ah, es ist einfach geborgen. Und das fühlt sich aber ein bisschen anders an als diese demokratische Gleichwürdigkeit, also es ist so ein bisschen ein Unterschied, ob die auch wirklich so in diese Geborgenheit hineinrutschen. Da braucht es wirklich unsere Führung im neuen Paradigma. So.
Spannend. Aber ja, das ist so auch so mein Traum. So weg von diesem ne, der Dompteur sein und immer die Ansagen machen und die irgendwo hin zu bekommen zu wollen, sondern das die Freude an ihnen zu haben und mit ihnen und einfach zu genießen, was die Tolles an Ideen aus ihnen raussprudelt und was sie alles wissen wollen. Ne, man hat also so in dem System, so wie ich es jetzt kennengelernt habe, immer mal so Lichtblicke, aber das ist noch sehr vereinzelt. Also wenn man da sich ein bisschen mehr zeitlichen Raum schafft, um da auch, er hängt sich auch am Personal, ne, um da in Ruhe beobachten zu dürfen und die Kinder da mit genügend Zeit ja, zu begleiten, mal ranzugehen, aber auch mal nur zu beobachten. Ja, ich glaube, dann entsteht das, was du gerade beschrieben hast. Das würde ich mir ja noch mehr wünschen.
Ja, ich kann das nur unterstreichen und wirklich braucht genügend Erwachsene, wenn Kinder lange von daheim weg sind. Ja, das ist sonst so anstrengend, diese Unreife. Die sind einfach sozial unreif und wir müssen das überbrücken. Die können viele Situationen nicht alleine regeln, ja. Und wenn wir einfach zu wenig Erwachsene sind, ist das echt sehr, sehr anstrengend und die Kinder sind dann auch sehr erschöpft, ja, am Ende des Tages. Und ich glaube, dass es für uns als Kultur wichtig werden sollte, gerade bei unreifen Kindern, dass wir wirklich genug Erwachsene sind, wenn die nicht mit den Eltern sind, ja. Oder dass da auch eine vertiefende Erfahrung möglich ist, was vielleicht an einigen Stellen nicht immer geht, dann daheim, ja. Aber das ist, genau, das wäre wirklich so ein Politikum, also wirklich zu merken, was, ja, dass ein Teil der Erschöpfung manchmal in dem Alter auch damit zu tun hat, dass wir nicht wissen oder uns nicht bewusst ist, wie unreif die Kinder sind und dass wir gar nicht so eine große Gruppe alleine handeln können. Ja, es ist einfach.
Dann artet es in dieses Dressierhafte aus, vielleicht, ne?
Gerade wenn die alle so ein bisschen gleich alt sind und so, also ein unreifes Kind kann irgendwie ein starkes Gefühl noch nicht selber handeln. Es braucht dann Erwachsene, der mit dem Gefühl ist, damit sich das wieder entspannen kann, ja. Und wenn dann drei, vier untereinander in so eine Heftigkeit kommen, brauchen die einen Erwachsener, der die Grenze zieht, der sich wirklich körperlich dazwischen stellt, dass niemand verletzt wird. Die können das nicht alleine und das ist nicht schlimm. Es ist wichtig, dass wir den Blick auf die unreifen Kinder ändern, dass wir sagen, okay, die lernen das und es ist nicht, die sind nicht bösartig und wir haben nicht versagt, aber die brauchen uns da wirklich. Wir müssen das wirklich überbrücken. Ja, wenn die können eine gute Absicht haben, aber die verlieren das ganz schnell, wenn die Emotion zu heftig ist. Wenn wir wissen, ah, das ist einfach diese Unreife, dann, ich habe gerade ein ganz schönes Buch gelesen, warum die dänischen Kinder die glücklichsten und ausgeglichensten Kinder auf der Welt sind.
So heißt das Buch.
So heißt das Buch ungefähr. Das ist neu, ziemlich neu, glaube ich, rausgekommen, wo sie irgendwie festgestellt haben, dass das dänische Volk in allen Untersuchungen einfach immer als eines der glücklichsten gemessen wird. Und sie haben sich neugierig damit auseinandergesetzt, was könnte das denn sein? Und sind auf die Erziehung gestoßen, was vielleicht für uns nicht so nur
Nicht so überrascht, oder?
überraschend ist. Natürlich ist es auch ein Land, was mit wenig Trauma beeinflusst war. Also es gab da wenig Krieg und so weiter. Aber man sieht, dass eben zum Beispiel dänische Eltern eine gute Einstellung den Kindern gegenüber haben. Also die denken, dass die Kinder die ersten Lebensjahre einfach gut sind. Ach, und wenn die ihren Willen durchsetzen wollen, haben die nicht das Gefühl, das Kind ist irgendwie schlecht oder wir sind schlecht oder wir haben was falsch gemacht. Die wissen einfach, ah, Kinder sind sowieso gut, die haben so eine tiefe Haltung und so ein Vertrauen in das Leben und bleiben ganz freundlich bestimmt und sind trotzdem so dynamisch bezogen. Ja. Und diese Gelassenheit fehlt vielen von uns. Und ich möchte da wirklich nochmal sagen, ich habe jetzt so viel gelernt durch die Elterntrainings und die Arbeit in der Schule und so weiter, wie viel von diesen Informationen, die wir jetzt hier miteinander teilen, wie oft das in den Stellen in uns fällt, wo wir so uns sowieso schon die ganze Zeit so viel Druck machen, wo wir uns die ganze Zeit schon fertig machen, wenn uns die Sachen nicht gelingen. wo das auf unsere eigene Unreife trifft, auf unsere Entwicklungstraumata. Und wir Stress haben mit den Kindern, wir Angst haben, wenn wir in Führung gehen, dass wir ihnen was antun. Das ist zum Beispiel ein starkes Trauma, was ich bei vielen Eltern sehe, dass wir Angst haben, in der Klarheit zu sein, weil wir Angst haben, den Kindern was anzutun, was ein tiefes Entwicklungstrauma ist.
So geht's mir.
Ja, ja, mir, also ganz viele von uns haben das, ja. Dass wir einfach Angst haben, in eine Kraft zu gehen, weil wir, und ich kann da sonst später noch was dazu sagen, wenn du das möchtest, aber dass wir diese Stellen, die viele von uns haben, oder eben auch das Gefühl, ich muss immer sofort reagieren, wenn mein Kind eine Irritation hat, ich kann es nicht einfach gelassen mit einer Frustration mal sein lassen und darin begleiten, sondern jede Irritation vom Kind ist irgendwie so ein Stress, wo ich sofort was machen muss. Ja? Und diese Stellen, das sind alles junge Stellen in uns, die traumatisiert sind. Und ich finde es total wichtig, und das ist mir wirklich ganz wichtig für unseren Call hier, für die ganzen Erzieher, für alle Lehrer, für alle Eltern, für mich, für dich, dass wir einfach tiefer beginnen zu sehen, wir sind an vielen Stellen nicht erwachsen geworden und es ist nicht schlimm. Und es geht darum, eine gemeinsame Kultur zu finden, wo wir uns beginnen zu unterstützen, an den Stellen nachzureifen oder für uns tiefer zu sehen, was uns denn heute im Wege steht, eine Gelassenheit zu bekommen, wenn eine Irritation bei einem Kind ist. Oder was uns im Wege steht, in eine kraftvolle Führungskraft zu gehen, die liebevoll ist und wo die Kinder sich dran orientieren gehen können. Ja. Und ich glaube, das ist mir total wichtig und das lässt sich nicht einfach so schnell mal nur durch Wissensinformation erzeugen, sondern ich habe wirklich gemerkt, das ist ein jahrelanger Prozess, wo wir Psychotherapie brauchen. Also ich finde eben Entwicklungstraumata-Arbeit sehr gut mit Namen, weil das wirklich so eine Antwort ist auf viele Fragen, die ich früher hatte. Wir brauchen gemeinsam in den Teams, dass wir zusammenkommen und uns an den Stellen unterstützen und nicht noch mehr fertig machen oder noch mehr Druck ausüben. Und mir ist das ganz wichtig. Und wir brauchen Wissen. Wissen, dass wir, okay, es gibt echt tiefe Trauma, wo wir Angst haben, in Führung zu gehen. Und das kommt aus sehr schlechten Erfahrungen mit Autorität, die wir erlebt haben selber. Und auch wenn wir das wissen, ist es immer noch so, dass es uns das zu Tode beängstigt, ja, in einen kraftvollen Raum einzugehen mit Kindern. Und da braucht es wirklich tiefe Räume, wo wir, wo es für uns was braucht. Und es ist mir echt total wichtig, das zu sagen, weil die ersten Jahre in der ARCO und auch sonst habe ich einfach so gemerkt, wie oft das an den Stellen in uns fällt, wo wir uns als Eltern noch so viel mehr Druck machen und Stress, dass die ganzen Informationen einfach nur noch schrecklich sind, die man hier hört. Ja.
Ist mehr Informationen? Was meinst du damit?
Naja, wenn du hörst, es ist gut, zum Beispiel den Kindern klar Orientierung und Führung zu geben, und du merkst einfach, dass dich das so aktiviert oder dass du dann immer wieder ins Alte zurückfällst und sie beginnst zu dominieren, wenn sie dann nicht zuhören. Also wenn du merkst, dass diese Stelle in dir ist und du hörst dann, ja, es wäre toll, Führung im neuen Paradigma zu leben, dann kann es einfach sein, dass du dich dann einfach ständig selber so fertig machst dafür, dass dir das nicht gelingt, dass da gar nichts passieren kann und dass alles nur schrecklich ist, diese Informationen zu hören. Oder wenn ich davon spreche, ein weiches, offenes Herz zu haben, wir haben eine Epidemie von eingefrorenen Herzen in unserer Kultur. Und wir können nicht einfach, wenn wir die Informationen hören, sagen, okay, jetzt habe ich ein weiches Herz und jetzt begleite ich die Kinder ganz weich in der Frustration, jetzt habe ich das alles gehört. Sondern das ist ja nicht so einfach an der Stelle. Da braucht es ja Information, Unterstützung und Heilungsarbeit für uns. Und das ist mir einfach, glaube ich, wichtig, weil sonst hört man all diese Informationen und kann gar nicht mehr in Beziehung sein mit sich und den Kindern.
Dann wird es so, man will, aber man kann nicht, weil man irgendwie, weil nur vom Hören, das reicht noch nicht. Wenn jetzt jemand, also die jetzt hier zuhören und da Lust drauf bekommen, kannst du da irgendwie was empfehlen, wie so die ersten Schritte sein können, über das Wissen hinaus da auch ins Erfahren zu kommen? Also hast du ja eine Psychotherapie auch angesprochen, oder gibt es dann Narrenzentren? Also du bist ja jetzt in der Schweiz, ne?
Mhm.
Es werden sehr viele aus Deutschland zum Beispiel zuhören. Ist das auch in Deutschland irgendwie verbreitet? Hast du da Infos?
Ja, also Narren ist noch nicht, gibt es noch nicht so lange, dass es so publik wird, und es verbreitet sich in Europa sehr schnell. Und in Deutschland ist es viel mehr verbreitet als in der Schweiz.
Okay.
Und es ist aber so, das möchte ich einfach ehrlicherweise auch sagen, dass das einfach eine, wenn jemand eine Narrentherapie-Ausbildung gemacht hat, ist das noch nicht so, dass der Mensch jetzt irgendwie damit die ideale Begleitung sein muss für dich, weil es ja auch immer eine komplexe Materie ist und eine Rolle spielt, wie sich jemand damit auseinandersetzt. Aber es ist auf jeden Fall was sich lohnt, danach Ausschau zu halten, zum Beispiel. Es gibt eine offizielle Webseite dazu, die man googeln kann. Es gibt ein Buch, das heißt Entwicklungstraumata von Dr. Lawrence Heller, was ursprünglich heißen sollte, Verbindung, unsere größte Sehnsucht und unsere größte Angst. Und es wurde dann Entwicklungstraumata genannt. Und es gibt jetzt ein neues Buch in Deutsch, das erscheinen wird, zum Thema Scham und Schuld. Ich glaube, Scham von Heller, Dr. Lawrence Heller. Und genau, und wir sind jetzt mit Transparenz daran, wirklich so einen Online-Kurs zu machen, weil wir viele Tools entwickelt haben, dass wir die Informationen, die wir eigentlich in die Trainings reinbringen, auch mehr verbinden mit den Tools von NARM, damit die nicht auf diesen Platz fallen, wo noch mehr Druck in uns entsteht und Spannung. Ja. Und da sind wir jetzt auch daran, Online-Kurse zu machen. Und ich möchte jetzt da, also ich glaube, das Ganze ist auch ganz neu. Also wir müssen uns auch bewusst sein, dass die Psychotherapie sich am Entwickeln ist. Und Entwicklungstraumata werden wahrscheinlich erst im Laufe der nächsten Jahre offiziell anerkannt werden im Diagnostikum.
Ja, die gibt es noch gar nicht als.
Ja, bisher gab es das so gar nicht. Es gab, genau, also von dem her ist das auch alles in Bewegung, so wie das bei uns im Kindergarten und der Schule auch ist, dass wir ganz viel am Lernen sind. Was brauchen Kinder denn wirklich?
Diese ganzen Infos, die können wir dann hinterher auch unter das Video setzen noch. Na, das ist, glaube ich, recht hilfreich. Nochmal die Bücherlinks zum Beispiel oder auf die Narren-Webseite. Okay, aber das ist ja spannend. Aber das heißt ja auch, dass, wenn das ein Online-Kurs ist, den ihr da entwickelt, dann können die Leute das ja wesentlich ortsunabhängiger auch nutzen. Gibt es da schon so eine grobe einen Zeitrahmen, wann er denkt, dass so der erste Kurs?
Also wir sind erst am Anfang. Wir haben jetzt 3 Trainings gemacht, Jahrestrainings in Berlin. Und diese 3 Trainings haben wir mega viel gelernt. Und jetzt wollen wir das eben online umsetzen. Und wir hoffen, dass das so ungefähr in einem halben Jahr rauskommt, in Deutsch. Und auch, wir wollen es auch in Englisch machen. Und genau, also wir sind gerade sehr am Wachsen, auch unsere Webseite, also unsere Homepage ist gerade noch sehr veraltet, wir sind die am Updaten, von dem her, ich hoffe, dass es in einem halben Jahr, dass wir ready sind, aber wird sich zeigen, vielleicht schon vorher, vielleicht nachher.
Da können wir dann die Leute, wenn sie dann noch in der Liste sind, informieren, wenn es soweit ist, weil das ist, glaube ich, echt ein toller Beitrag da. Frieden zwischen die Generationen zu bringen und in die eigenen Herzen, ne? Irgendwie so kann ich sagen. Ich habe so das Gefühl, das ist jetzt so eine richtig runde Sache. Gibt es noch was du zum Schluss vielleicht loswerden möchtest? Hast du ja schon sowas, was dir auf dem Herzen lag?
Ja, ich glaube, das hat viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun und meiner Erfahrung auch mit Narben. Also was für mich jetzt auch nicht eine Methode ist, sondern etwas, was tief mit dem Leben verbunden ist. Dass es mir so gut tut, selber mir immer wieder, immer mehr die Erlaubnis zu geben, neugierig zu sein. Was fast das Gegenteil ist von sich selber fertig zu machen. Und dass ich gerne mit dir und den zuhörenden Menschen teilen möchte, wie das ist, wenn wir uns selber mehr die Erlaubnis geben, neugierig zu bleiben, mitzuwachsen mit den Kindern und auch neugierig auf die Kinder zu sein. Warum zeigen die ja gerade so schwierige Verhaltensweisen oder drücken sich so ungünstig aus oder was ist denn da los? Und dass wir irgendwie beginnen, uns einzuladen, irgendwie neugierig zu werden auf die Kinder und tiefer dahinter zu sehen, was denn da wirklich gesagt werden möchte. Ja, das möchte ich gerne mit noch teilen mit dir und allen. Und dass mir das so gut tut, wenn ich mir immer wieder, obwohl ich jetzt schon bald 50 werde, dass ich mir immer die Erlaubnis gebe, neugierig zu bleiben. Und das hat mich jetzt die letzten Jahre richtig inspiriert durch diese tiefere Arbeit mit mir selber. Ja.
Stark. Bleibt neugierig.
Ja.
Das ist ein schönes Motto. Da danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und deine Einblicke. Und ich bin mir irgendwie sicher, das ist nicht das letzte Mal. Dass wir hier über solche spannenden Themen gesprochen haben, weil, wie du schon sagtest, das ist ja sehr am Entwickeln und ich habe auch das Gefühl, es ist schon irgendwie eine neue Zeit, kann man sagen, wo sehr viel in Bewegung geht, sehr viele freie Schulen auch gegründet werden, aber möglicherweise auch noch einen Schritt weiter, so Lernräume für egal welches Alter, dass man die Menschen wieder zusammenbringt.
Genau. Ja. Ja, danke dir auch, Andreas, für diese schöne Arbeit, die du da machst und wo du dieses Wissen und die Menschen zusammenbringst und für andere zur Verfügung stellst. Freut mich sehr. Danke dir.
Danke auch.